Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen. Es wird gerutscht heute. Jedes Mal suchen wir uns ja ein Thema, eine Überschrift und das erfüllen wir dann mit Leben in unseren Echtzeitgesprächen und Reportagen. Heute herrscht jedenfalls bei uns extreme Rutschgefahr und was uns da erwartet, das können wir jetzt schon mal hören, eingedampft auf eine knappe Minute.
Rutsch mir doch den Buckel runter.
Rutschen, sich gleitend über eine Fläche hinbewegen.
Schon immens, was so ein Greenkeeper zu tun hat.
Greenkeeper.
Im Deutschen heißt das Fach Agrarwirt für Freisportstätten, Pflege.
Ihm ist nur seine Hand ausgerutscht. Was ist denn schon dabei, wenn nämlich ganz bisschen Schutz?
Die größte Gefahr ist immer noch, wenn Frauen sich trennen. Dann ist auch die Gefahr, getötet zu werden, ganz erheblich.
Die Wasserrutsche. Jedes Erlebnisbad, das etwas auf sich hält, wirbt mit ihr.
Offiziell gibt es in Kenia seit einigen Jahren Bestimmungen, wie viele Fahrgäste in einen Bus dürfen.
Die Leute haben eine Menge Gepäck. Alle rutschen, damit es noch reingequetscht werden kann.
Ein Thema, vier Facetten. Spiel, Spaß, Gewalt, Achtung, Rutschgefahr. Um noch ein bisschen mehr zu verraten, es geht unter anderem um die nächste Generation der Wasserrutsche, ums Ausrutschen, ums Zusammenrutschen. Slippery when wet, so heißt es ja bei unseren englischen Freunden, bei uns Achtung Rutschgefahr, das ist ja auch unser Thema heute, das Rutschen. Manchmal gehört das Rutschen einfach dazu, im Fußball etwa, nichts ist schöner als auf nassem Rasen in der Bewegung so rein zu grätschen. Aber so ein Rasen, gerade im Profibereich, der ist natürlich mehr als nur eine Spielwiese, der muss richtig was können, damit der Ball läuft und die Spieler auch. Jeder Verein, der in den oberen Spielklassen mitmischt, in der Bundesliga, in der zweiten Liga, hat deshalb einen Greenkeeper, einen, der den Rasen so gut wie möglich in Schuss hält. In Magdeburg ist Andreas Pfeiler für das Grün verantwortlich und der wird uns jetzt hoffentlich verraten, wie das geht. Hallo, Herr Pfeiler.
Ja, hallo und schönen guten Tag aus Magdeburg.
Lassen Sie uns erstmal die Begrifflichkeiten klären. Beim Vereinsfußball kennt man wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, da gab es früher den Platzwart, den man sich vielleicht eher wie so eine Art Hausmeister vorstellen konnte. Beim Profifußball sprechen wir heute von Greenkeepern. Ist das nur ein modisches englisches Wort oder was unterscheidet so die beiden?
Nein, also da kann ich sagen, der Platzwart an sich hat einen Bruchteil der Ausbildung eines Greenkeepers. Tatsächlich ist es eine Ausbildung, wo man alles lernt über die Pflanzen, die Bodenbearbeitung, den Bodenaufbau und die Maschinen dazu, die verschiedenen Grüns, sage ich jetzt einfach mal, ob es nun auf dem Fußballplatz ist oder auf dem Golfplatz.
Könnte man dann sagen, der Greenkeeper, das ist nochmal ein spezialisierter Platzwart, also einer, der dann wirklich nur fürs Grün zuständig ist, nicht für einen Schotterplatz oder so?
Also tatsächlich ist er der sehr qualifizierte Platzwart. Im Deutschen heißt es Fach Agrarwirt für Freisportstättenpflege.
Fachagrarwirt für Freisport, Flächenpflege. Als Greenkeeper natürlich ein bisschen einfacher, ein bisschen einprägsamer. Wie viele Leute gibt es denn dafür bei Ihnen? Wie viele Menschen kümmern sich bei einem Zweitligaverein wie dem FC Magdeburg um die Instandhaltung des Stadionrasens?
Also wir als Stadionbetreiber haben einen Dienstleister im Boot, der für uns die Rasenflächen pflegt. Da ist einer ständig vor Ort und wenn jetzt größere Arbeiten am Rasen oder auf den Trainingsplätzen sind, dann kommen auch noch andere Leute mit dazu, um ihn da zu unterstützen, weil es ist schon immens, was so ein Greenkeeper zu tun hat.
Jetzt kriegt man ja normalerweise von Ihrer Arbeit am besten nichts mit. Über die Qualität des Rasens wird eigentlich immer nur gesprochen, wenn sie nicht so gut war. Wie zum Beispiel der Bayern-München-Spieler Leon Goretzka vor ein paar Wochen nach dem Spiel gegen Augsburg das mal gesagt hat. Wir hören uns das mal an.
Wenn man sich nur anguckt, worauf wir hier stehen, das kann man nicht Wiese nennen. Und
wie würden Sie es denn nennen? In Richtung Acker?
Acker, ja. Man sieht ja so ein paar, da haben sie noch versucht, was zu sehen. Ich weiß nicht, wie vielversprechend das ist in der aktuellen Situation.
Gut, kann natürlich jetzt auch bei den Witterungsbedingungen auch mal passieren. Wie auch
also ganz ehrlich?
Na nee, bitte.
Überhaupt nicht.
Sondern?
Also das sehe ich komplett anders. Wir erzählen die ganze Zeit immer, wir wollen attraktiven Fußball sehen. Das ist hier überhaupt nicht möglich. Ganz ehrlich.
Bayern-Spieler Goretzka hat jetzt nicht Magdeburg, sondern Augsburg gemeint. Aber wie nehmen Sie so ein Urteil über die Arbeit der Kollegen wahr?
Tja, das ist dann schon schwierig. Das trifft einen eigentlich auch, aber die Sache in Augsburg ist eigentlich schwer nachzuvollziehen, weil Augsburg zum Beispiel hat alles, was man für die Rasenpflege braucht. Die haben einen getafteten Rasen, also da sind Kunstfasern mit eingewebt, also dass er auch eine stabile Oberfläche haben sollte. Ja, sie können mit Beleuchtungsmodulen das Rasenwachstum anregen. Es ist einfach dann nicht erklärbar, warum der Rasen dann in so einem Zustand war, dass die Spieler sich so äußern müssen. Und das ist echt schon hart.
Was ist denn das Wichtigste bei der Rasenpflege aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht ist es immer gut, den Pflanzenbestand so hoch wie möglich zu halten. Es ist einfach fürs Fernsehen, dass es eine schöne grüne Farbe ist und die Oberfläche natürlich sehr stabil ist. Ja, und da gibt es halt eben viele Möglichkeiten.
Gibt es ja auch unterschiedliche Rasensorten und ich weiß nicht, unterschiedliche Dichte der Grashalme, unterschiedlicher Boden sozusagen. Was spielt da alles eine Rolle?
Also ich sag mal, das, wo der Rasen drauf wächst, könnte man sagen, ist in Deutschland fast alles die gleiche Mischung an Rasentragschicht, nennt sich das. Hoher Sandanteil, Humusanteil ist mit drin. Ja, und dann kommt es eben auch auf die Rasenpflanzen oder Sorten an, was man da verwendet. Ja, wir haben zum größten Teil in den Stadien oder auf den Sportplätzen das deutsche Weidelgras, was eigentlich sehr horstig wächst und immer nur so in Büscheln auftritt und eben durch das Mähen bearbeiten eben sich breiter zieht. Ja, und dann gibt es halt noch die Wiesenrispe. Die hat so unterirdische Ausläufer, wo sie sich dann im Boden verzweigt und damit auch die Oberfläche ein wenig verfestigt.
Interessant. Horstig, also so kleine Nester sozusagen, ja?
Sozusagen, ja.
Interessant. Wie oft wird denn der Rasen eigentlich gewechselt? Wird er zu jeder Saison neu gemacht? Natürlich nicht, ne?
Das ist sehr unterschiedlich. Also Vereine wie Frankfurt zum Beispiel, wo ja jetzt das letzte Nationalmannschaftsspiel war, die haben die Möglichkeit, den Rasen auch einmal öfters zu wechseln, weil sie ja auch in ihrem Stadion Konzerte machen und sich damit einen Rasentausch refinanzieren. Hier in Magdeburg sind wir eigentlich bestrebt, den so lang wie möglich durchzuziehen, was aber auch schwierig ist aufgrund der Lichtverhältnisse und die Feuchtigkeit ist auch immer nicht so da, wo sie sein soll.
Das heißt, wie lange hält dann so ein Rasen durch bei Ihnen?
Der letzte Rasen, den wir jetzt im Februar rausgeschält haben, der war vom September 21, also hat so 2,5 Jahre gut durchgehalten, muss auch sagen. Also uns kam letztes Jahr die WM im Winter, die kam uns da sehr zu Passe. Also dass der Rasen dann eben auch in dieser kalten Jahreszeit nicht so sehr belastet ist und eben einfach in Ruhe da liegen kann.
Sie haben das gerade schon angesprochen, mit der Feuchtigkeit ist es so ein bisschen so ein Problem vielleicht auch. Wie wichtig ist das denn, das Wässern? Sieht man ja manchmal vorm Spiel auch oder auch in der Pause, da wird der Rasen dann nach dem Warmmachen häufig nochmal feucht gemacht. Gibt es da irgendwie Vorlagen durch die DFL oder so?
Nein. Hm. Das ist mehr so ein persönliches Empfinden, wie die Mannschaften das haben wollen, ob sie es ein wenig rutschiger haben wollen. Aber es spielt auch viel der Kopf eine Rolle mit. Ich könnte jetzt einfach mal stumpf sagen, wenn der Regner sich in der Mitte nur halb dreht, ist es auch egal, weil man hat gesehen, er war an und dann ist wieder gut. Ja, kann man darauf spielen.
Ich verstehe. Und würde dann eher der FC Magdeburg darauf dringen, dass das gewässert wird? Oder haben da beide Mannschaften gleiches Mitspracherecht?
In der Hauptsache kommt dann die Anfrage, können wir nochmal schnell Wasser machen vom FCM? Ja, aber auch die Gastmannschaft kann dazu was sagen.
Rutschen lautet das Thema unserer Sendung. Und in letzter Zeit ist es vielleicht ziemlich auffällig gewesen, dass auf einmal die Spieler beim Torjubel so lang rutschen. Das wurde dann natürlich vom Fernsehen aufgegriffen und diese spektakulären Szenen, dass man auf seinen Schienbein so über den Boden rutscht, geht natürlich besonders gut, wenn es so schön feucht ist. Das sieht toll aus, aber ist das für Sie als Greenkeeper der Albtraum, wie dann da mit dem Rasen umgegangen wird, obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist?
Naja, so ein Albtraum würde ich dazu nicht sagen. Das ist vielleicht so ein kurzer Moment, wo man sagt, aber es ist alles reparierbar, handelbar. Man kriegt das auch bis zum nächsten Spiel wieder glatt gebügelt, dass das dann eben nicht mehr zu sehen ist, ja.
Gehen Sie denn direkt nach dem Spiel dann so aufs Spielfeld und gucken mal die gröbsten Stellen sich an und drücken da vielleicht auch, weiß ich nicht, mit dem Schuh oder mit der Hake oder so mal schnell drauf?
Ja, tatsächlich.
Also
das wird dann schon mal gemacht, also dass man vielleicht etwas tiefere Eintritte in diesen Boden mit einer Gabel wieder hochgabelt und die Rasenfläche versucht wieder anzugleichen. Oder wenn da so eine Spur drin ist vom Rutschen, dass man die versucht mit der Gabel wieder ein bisschen zusammenzuschieben. Also die Gabel, die man dann auch in der Halbzeit mal sieht, wenn die Jungs da unterwegs sind, ist schon ein wichtiges Arbeitsgerät.
Wenn man sich so wie Sie professionell mit dem Rasen befasst, der so vielen Ansprüchen genügen muss und wo so schnell vielleicht auch Kritik aufkommen kann, hat man da noch Lust aufs Gärtnern?
Schwierige Frage, aber ich muss sagen, es macht mir auch zu Hause Spaß, bloß ich übertreibe es nicht.
Okay, haben Sie noch einen Tipp für alle Leute, die selber einen Rasen haben und vielleicht damit zu Hause zu kämpfen haben? Wie kriegt man so einen schönen Rasen hin, wie es im Fußballstadion zu sehen ist?
Tja, das ist eine Fleißarbeit. Er braucht immer viel Nährstoffe, gute Nährstoffe, wässern, schneiden, um da das Wachstum anzuregen. Und ja, also es ist halt eine Fleißaufgabe.
Und vielleicht nicht so oft auf dem Rasen so lang rutschen. Andreas Feiler, Greenkeeper beim FCM, beim 1. FC Magdeburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
So, weiter geht es mit dem Rutschen. Die Wasserrutsche ist das Highlight in jedem Spaßbad in den letzten Jahren. Da hat sich da enorm viel entwickelt, was Überraschung mit dem Smartphone zu tun hat. Man mag das kaum glauben, weil das Rutschen ja eigentlich eine extrem, nun ja, analoge Angelegenheit ist. Etwas sehr Körperliches, das den Adrenalinspiegel steigen lässt. Aber lässt sich eben auch gut filmen. Höher, schneller, weiter heißt es deshalb jetzt auch beim Rutschen. Meine Kollegin Marietta Schwarz über gelungenes Wasserrutschen-Design.
Die einen ziehen sportlich ihre Bahnen im Schwimmbad, die anderen machen Wellness und wiederum andere freuen sich meistens auf eines, die Wasserrutsche. Jedes Erlebnisbad, das etwas auf sich hält, wirbt mit ihr. Und am besten wirkt sie schon von Weitem, sagt Benjamin Sperlich von der großen Bundesstraße aus.
Dass man frühest, wenn man zur Arbeit fährt, schon assoziiert, hey, heute Nachmittag könnte ich mit meinen Kindern hier einen schönen Nachmittag verbringen.
Benjamin Sperlich ist Vertriebsleiter und so etwas wie ein Rutscheningenieur beim Hersteller Aquarena, Wasserrutschen-Spezialist mit Sitz in Deutschland und Österreich. Hier tüfteln Menschen an Rutschen mit bis zu 40% Gefälle, in denen man auch schon mal mit 40 km/h durch die Röhre rast, so wie in Stein bei Nürnberg, in Weinheim, Karlsruhe oder auf unzähligen Kreuzfahrtschiffen. Es sind Rutschen mit Loopings oder zumindest mit harten Kurven, Kamikaze-Rutschen, die im freien Fall beginnen wie ein Bungee-Jump.
Auf geht's, Jungs! Eigentlich soll man hier kein Handy mit drin haben, aber ich mach's einfach!
Man fällt.
Man fällt, genau. Das ist eine sehr, sehr steile Rutsche. Und plötzlich wird der Boden weggezogen unter ihren Füßen und sie fallen.
Wahnsinn.
Und irgendwann nimmt die Rutsche sie wieder auf. Und über den Radius spürt man, dass die ganze Kraft vom Körper auf die Rutsche gedrückt wird. Und so langsam kommt man in das Rutschen dann auch rein.
Fun is our business.
Ja.
Der Aquarena-Slogan ist Programm. Fun und Adrenalin. Schließlich setzen solche Rutschen ähnlich wie Extremsportarten oder eine Achterbahnfahrt Glückshormone frei. Bei den Kurven, der Beschleunigung und der Ungewissheit, was gleich passieren wird, fangen die regelrecht an zu tanzen. Und dann ist das Gekreische laut. Ästhetisch ist der Spaß nicht immer ein Vergnügen, sagt der Architekt Ulrich Tillmanns.
Also es gibt ja auch diese Aquaparks, da kriegen sie, ich sag mal, Augenkrebs vor Farben, die da durch die Luft fliegen.
Tillmanns ist Geschäftsführer von 4A Architekten. Das Büro ist seit 20 Jahren auf Schwimmbäder spezialisiert. So eine Rutsche
ist ein sehr prägendes Element. Sie können es fast mit einem Dickdarm vergleichen. Dieses Gewürge steht irgendwo in oder an dem Gebäude.
Und dieser Dickdarm benötigt im Schwimmbad halt unglaublich viel Platz. Bedenkt man, dass die meisten Erlebnisbäder mehrere Rutschen haben, für unterschiedliche Altersstufen und Adrenalin-Junkies, wird schnell klar, die Rutsche ist auch gestalterisch ein zentrales Element im Spaßbad.
Und so machen wir es eigentlich immer so, dass wir in dem Gebäude, in dem Rutschenturm oder eine freie Treppe, die im Gebäude ist, hochgehen, oben die Startposition haben und dann geht es raus aus dem Gebäude. Die Röhre steht vor dem Gebäude und wir landen unten wieder in dem Gebäude.
Heißt aber auch, das Ding muss gedämmt werden. Seit das Thema Energiesparen auch die Schwimmbäder umtreibt, sind ihre Rutschen nicht mehr transluzent. Die Wurst wird eingepackt, was innen neue Erlebnismöglichkeiten bietet. Lichteffekte, eine richtige Lichtshow. Benjamin Sperlichs Augen leuchten. Er selbst rutscht auch gerne.
Ich kann dann noch Sound mit reinbringen. Ich kann Spiele über Touchpoints in die Rutsche reinbringen. Und ja, das wird dann nicht mehr nur diese Rutsche, sondern es wird ein interaktives Erlebnis. Mhm. Und ja, jetzt gehen wir noch weiter. Personalisierung. Das heißt, der Badegast kann sich personalisieren, der kann sich einen Nickname geben.
Zu Hause auf der App schon das persönliche Rutschenerlebnis planen. Mit Taylor Swift durch die Rutsche oder lieber mit Harry Styles?
Die Menschen rutschen ja alle anders.
Jetzt geht's ans Eingemachte. Rutschenmeisterschaften. Leute, die von Bad zu Bad fahren und ihre Technik professionalisieren.
Die haben sich dann beschwert, dass unsere Rutschen zu schnell sind. und dass es ja da gar nicht mehr so auf die Technik drauf ankommt.
Aber in so einem Schwimmbad kann man es halt auch nicht jedem recht machen. Groß und klein, dick und dünn, mutig und zaghaft. Der Wasserfilm muss jeden tragen. Die DIN-Norm muss eingehalten werden und stecken bleiben soll ja auch keiner. Das sind dem Spaß dann doch ein paar Grenzen gesetzt.
Also doch kein grenzenloser Spaß, auch wenn es manchmal so aussieht. Wasserrutschen. Die Echtzeit ist ja überwiegend eine Sendung, die sich mit zeitgeistigen Themen auseinandersetzt. Wir beobachten die großen und kleinen Faszinationen des Alltags. Der Schnitt zum nächsten Blickwinkel auf unser heutiges Motto wirkt deshalb vielleicht etwas hart. Aber häusliche Gewalt ist nun mal für viele Frauen und wenige Männer Alltag. Rund alle 2 Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt, so die Statistik des Bundeskriminalamts für 2022. Eine andere beschämende Statistik lautet, jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Freund, seine Frau oder Ex-Freundin umzubringen und jedes dritte Mal gelingt das. Gesellschaftlich ist häusliche Gewalt eher tabuisiert, da heißt es dann, es sei mal eben die Hand ausgerutscht. Deswegen hat sich meine Kollegin Katharina Kühn auf die Suche begeben, welche Angebote es denn für Männer gibt, die gewalttätig geworden sind, damit sie das nicht wieder werden. Hallo Katharina.
Hallo Martin.
Ich habe eben schon die neueste Statistik erwähnt, die Zahlen von 2022. Alle 2 Minuten, ein heftiger Wert. Wie haben sich die Zahlen denn entwickelt?
Also wichtig ist erstmal, dass wir vom sogenannten Hellfeld sprechen. Also das sind die Taten, die bei der Polizei registriert wurden. Und da gab es eben im Jahr 2022 240.547 Personen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren, die von ihrem Partner, ihrer Partnerin, ihren Eltern, Geschwistern, Kindern oder anderen Angehörigen angegangen wurden. Und diese Zahl ist tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr um 8,5% gestiegen.
Viele werden sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen. Gibt es Daten zur Dunkelziffer?
Ja, es gibt eine Studie, die wurde allerdings vor 20 Jahren gemacht. Also eigentlich wissen wir in Deutschland nicht, wie die Lage ist. Es soll nun eine neue Studie geben. 22.000 Menschen sollen dafür repräsentativ befragt werden und im nächsten Jahr sollen die Ergebnisse dann vorliegen.
Wer ist denn in erster Linie von Gewalt betroffen?
Ja, mit dieser Frage bin ich zu Christina Klemm gegangen, die sich als Anwältin mit dem Thema beschäftigt und auch Bücher darüber schreibt. Ihr letztes Gegen Frauenhass war gerade für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und sie sagt, ganz wichtig, es trifft alle Frauen, alle Menschen, die als Frauen gelesen werden, egal welche Bildung, egal welche soziale Schicht.
Es gibt besonders gefährdete Lebensalter, gerade bei Partnerschaftsgewalt. Es gibt eine Häufung von Gewalt, wenn Frauen schwanger sind. Es gibt eine Häufung von Gewalt, wenn Frauen Karriereschritte machen, die ihre Ehemänner nicht auch haben. Aber die größte Gefahr ist immer noch, wenn Frauen sich trennen. Dann ist auch die Gefahr, getötet zu werden, ganz erheblich. Die Gefahr, getötet zu werden, ist auch erheblicher, wenn man verheiratet ist, als wenn man nicht verheiratet ist.
Und dann gibt es eben noch sogenannte begünstigende Umstände, die Gewalt fördern, wenn man auf sehr beengten Raum leben muss zum Beispiel. Christina Klemm vertritt seit mehr als 25 Jahren Menschen, die geschlechtsspezifische Gewalt erlebt haben. Aber sie sieht überhaupt nicht, dass die Fälle abnehmen. Stattdessen ist ihr Eindruck sogar, dass die Gewalt massiver wird.
Könnte es auch sein, dass die Gewalt sichtbarer geworden ist, weil mehr darüber gesprochen wird?
Das hatte ich auch erwartet, dass sich mehr Betroffene trauen, den Täter anzuzeigen, aber das deckt sich nicht mit ihren Erfahrungen.
Eher vielleicht sogar im Gegenteil eine zögerliche Anzeigenbereitschaft, weil ich würde sagen, es hat sich auch herumgesprochen, wie belastend die Ermittlungs- und Strafverfahren sind.
wenn die Betroffenen zum Beispiel vor dem Täter aussagen müssen, vom Verteidigergrupp angegangen werden. Es gilt natürlich auch bei häuslicher Gewalt die Unschuldsvermutung. Und dann kommt es in diesen Fällen eben sehr oft zu Aussage gegen Aussage. Und dann gibt es noch die Vergewaltigungsmythen, dass die Frauen lügen würden, weil sie sich einen Vorteil erhoffen, dass sie sich irgendwie falsch verhalten haben, den Partner gereizt haben. Aber auch über die Männer gibt es ziemlich krude Annahmen, sagt Christina Klemm.
Also als seien Männer in diesen Situationen, in denen es sexuelle Handlungen von ihnen aus geben soll, nicht mehr in der Lage, ihr Gegenüber überhaupt wahrzunehmen. Also als seien sie triebgesteuerte Ungeheuer, die eben völlig verblendet sind. Und das stimmt ja nicht. Ja? Wir alle wissen, es stimmt nicht, aber das ist ein so althergebrachtes, falsches Bild von Männlichkeit. Und ich würde mir wünschen, dass sehr viele Männer sagen, nee, so stimmt es nicht. Das ist falsch. Mit solchen Annahmen wollen wir auch nicht leben.
Wir sprechen hier bislang von Frauen oder Menschen, die als Frau gelesen werden. Aber natürlich gibt es ja auch Männer, die von Gewalt betroffen sind. Wie sind da die Zahlen?
Ja, also auch die häusliche Gewalt gegen Männer nimmt zu. Momentan ist es aber so, dass immer noch das Gros der Täter männlich und die deutliche Mehrheit der Betroffenen weiblich ist, 80%. 2022 wurden 133 Frauen von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner getötet und 19 Männer.
Was wird dagegen unternommen?
Ja, zu wenig, das wissen wir aufgrund der Zahlen. Deutschland hat zwar die Istanbul-Konvention unterschrieben, die Rechtsnorm gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder vorgibt, aber die Umsetzung ist sehr schleppend. Laut Christina Klemm gibt es immer noch keine flächendeckende Hochrisikoanalyse. Es gibt zu wenig Frauenhäuser, zu wenig Hilfsangebote oder schnelle Reaktionen, wenn Gewalt passiert ist. Da sind andere Länder wie zum Beispiel Spanien, aber auch Mazedonien viel weiter.
Um weitere Gewaltausbrüche zu stoppen, braucht es nicht nur Angebote für Betroffene, sondern auch für Täter. Was wird da gemacht?
In Berlin gibt es zum Beispiel die Beratung für Männer gegen Gewalt, getragen von der Volkssolidarität Berlin, die zu 98% eben mit Männern arbeiten, die schon gewalttätig geworden sind. Da gibt es dann erstmal mehrere Einzelgespräche, ob das Angebot für die Personen überhaupt passt. Und dann treffen sich die Männer ein halbes Jahr lang jede Woche für jeweils 2 Stunden.
Kommen diese Männer dann freiwillig?
Naja, also meistens ist es eine Auflage vom Jugendamt oder auch vom Gericht, manchmal auch auf Druck der Partnerin oder Ex-Partnerin. Ein Mann hat zum Beispiel der Beratung mal Folgendes gesagt, was wir haben einsprechen lassen.
Aber ich will nicht in die Gruppe. Ich passe da gar nicht rein. Ich bin ja kein Gewalttäter.
Also nicht jedem ist gleich klar, was seine Handlungen bedeuten. Isabel Schneider arbeitet als Psychologin in der Beratungsstelle und hat mir erzählt, was dann in der Gruppe besprochen wird.
Die Männer sollen lernen, wie fühle ich mich gerade und wie kann ich es verbalisieren und was brauche ich auch. Die Wut ist ja häufig dann doch auch eine Maske aller anderen Emotionen wie Angst oder Trauer. Es geht um, was ist Gewalt überhaupt? Also die meisten kommen natürlich mit dem klassischen Bild von körperliche Gewalt ist Gewalt zu uns. Aber welche Form hat es psychisch? Dann haben wir verbale Gewalt, soziale Gewalt, ökonomische Gewalt, kontrollierende Gewalt. Also wir beraten ja über alle Formen von Gewalt.
Konntest du denn auch mit einem der Teilnehmer sprechen?
Nein, wir haben zwar mit ein paar Wochen Vorlauf angefragt, aber das war zu schnell, dass jemand mit mir sprechen wollte. Es ist eben ein sensibles Thema, auch wenn Isabel Schneider klar macht, dass es sich ja nicht um eine Erkrankung handelt, sondern um ein erlerntes Verhalten, was die Teilnehmer auch umlernen können. Aber ich habe dafür noch ein paar Zitate mitgebracht, die wir eingesprochen haben.
Ich kann jetzt gar nicht sagen, was da genau passiert ist. Ich habe das alles vergessen.
Aber die Frauen sind auch nicht ohne. Meine Ex ist super aggressiv. Ich habe immer geschluckt, aber irgendwann ging's nicht mehr. Und ich bin ausgerastet. Ein einziges Mal. Jetzt sitze ich hier.
Nee, das kommt auf keinen Fall jemals wieder vor. Meine Partnerin hat jetzt auch verstanden, dass sie mich manchmal einfach in Ruhe lassen muss und provoziert nicht mehr so.
Das letzte Beispiel ist laut Isabel Schneider auch wichtig, denn viele Täter und auch ihre Partnerinnen glauben, dass sie zum Beispiel nach 1-2 Sitzungen ein komplett anderer Mensch sind und nie wieder zuschlagen würden.
Wir sind da sehr, sehr realistisch. Ich sage mal, das ist eigentlich wie ein trockener Alkoholiker, der permanent in einer Bar ist. So, weil er hat diese Trigger permanent noch um sich. Unser Ziel ist es, dass sie eben Frühwarnzeichen lernen, dass sie Notfallpläne mit ihren Partnerinnen, wenn sie noch in Partnerschaft sind, kommunizieren und dass sie einfach frühestmöglich reagieren und gar nicht in die Situation so doll reinschlittern.
Also frühzeitig Stopp sagen, die Situation verlassen und dann erst nach ein oder zwei Tagen das Gespräch weiterführen. Sich dann auch klar machen, was regt mich denn so auf?
Das scheint ja insgesamt eine sinnvolle Arbeit zu sein, auch damit die Rückfallquote hoffentlich nicht so hoch ist. Wird diese Arbeit denn angemessen unterstützt?
Auf keinen Fall. Also Isabel Schneider hat mir die Zahlen für Berlin genannt. Hier gibt es pro Jahr 11.000 erfasste Taten häuslicher Gewalt. In die Beratungsstelle kommen 265 Personen und 80 davon können in das Programm aufgenommen werden. Es gibt 3 solcher Stellen in Berlin, wobei sich die eine auf Stalking konzentriert.
Da müsste also deutlich mehr Geld investiert werden. Was müsste sich denn aber vielleicht gesellschaftlich ändern?
Ja, das Thema ist zwar präsenter, aber Isabel Schneider und auch Christina Klemm haben auf die großen Fragen hingewiesen. Welches Bild von Männlichkeit wird heutzutage Jungs vermittelt? Welche Angebote gibt es, auch um mit Gefühlen umzugehen als Mann? Und da ist eben noch ziemlich viel zu tun.
Wir wollen auch noch mal auf das Hilfetelefon hinweisen. Es ist bundesweit rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter der 116 016. Die Beratung ist anonym, wird in 18 Sprachen angeboten. Katharina Kühn, vielen Dank.
Gern.
Einmal wird jetzt noch gerutscht und zwar zusammengerutscht. Dafür gehen wir nach Kenia in die Hauptstadt Nairobi. Sehr voll ist es da, aber die Leute rutschen auch zusammen, um Geld zu sparen. Ökonomischer Zwang im Bus, auf dem Moped und anderswo. Unsere Korrespondentin Antje Diekmann hat sich mitten ins Gedrängel begeben.
Ein Busbahnhof in Nairobis Innenstadt. Mitten zwischen Hochhäusern drängeln sich bunt bemalte Busse. Anwerber, sogenannte Touts, versuchen die Passagiere auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt keine Fahrpläne. Die Busse fahren los, wenn sie voll sind. Je mehr Fahrgäste, umso mehr lohnt es sich für die Anwerber, die auf Kommission arbeiten. Das Busgeschäft in Kenia ist hart umkämpft und sich durch den Verkehr zu schlängeln ist kein einfacher Job. Mein Fahrerin Anastasia Wainaina.
In unserem Land ist es hart, einen Matatu, einen Kleinbus zu fahren. Es gibt viele Staus, überall sind Leute auf den Straßen. Aber der Verdienst ist in Ordnung, wenn du alles gut organisierst.
You can know how to manage your money. Matatu is good.
An dieser Haltestelle steigen vor allem Studierende ein, die zur Uni wollen. Viele Matatu-Betreiber versuchen, sie mit lauter Musik anzulocken. Offiziell gibt es in Kenia seit einigen Jahren Bestimmungen, wie viele Fahrgäste in einen Bus dürfen. Auf der Rückseite prangt ein Aufkleber mit der Zahl. Bei den kleinen Bussen sind es 14 Passagiere, bei den größeren 33. In Nairobis Innenstadt halten sich die Fahrerinnen und Fahrer auch meist daran. Hier gibt es zu viele Polizeikontrollen. Aber sobald es aufs Land geht, rutschen alle zusammen, erzählt Studentin Gardenia Vachera. Sie hat sich eins der leiseren Matatus ausgesucht und versucht auf der Fahrt zu lesen.
Wenn es nicht anders geht, rücken die Leute. Das ist zwar unbequem, aber ganz normal. Man gewöhnt sich daran.
Ihr Mitfahrer Joseph Mutua ist da etwas weniger tolerant. Er mag es gar nicht, wenn andere auch noch ihren halben Hausstand mit in den Bus bringen.
Diese Erfahrung willst du nicht machen, aber das erlebst du immer wieder. Die Leute haben eine Menge Gepäck. Alle rutschen, damit es noch reingequetscht werden kann.
Kleinbusse sind in Kenia eins der Hauptverkehrsmittel. Viele verbringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit darin, auf der Fahrt zur Arbeit, zu Verwandten, zum Sport. Die Matatus sind viel besungen, wie vom Matata featuring Ben Soul. Da klingt es sehr romantisch, wenn es mit der neuen Flamme etwas enger auf den Sitzbänken wird. Wer es eiliger hat oder nicht auf den Standardrouten unterwegs ist, nimmt dagegen oft ein Boda Boda, ein Motorradtaxi. Auch hier gilt, ein Passagier darf offiziell hinten drauf. Doch oftmals werden es deutlich mehr, sagt Fahrer Rogers Shimenga.
It is risk, but you know fuel is very high, so
das ist ein Risiko, aber die Spritkosten sind so hoch. Wenn du nur eine Person fährst, verdienst du nichts daran. Darum nehmen wir 2 oder 3 Leute mit. Dann haben wir wenigstens etwas Geld, das wir mit nach Hause nehmen.
Für die Passagiere wird es billiger, wenn sie sich zu mehreren auf den Rücksitz quetschen. Platz ist da aber auch für anderes, erzählt Fahrer Moses Kabaka.
Wir machen ganze Umzüge, wir transportieren sogar Betten, Tische, Matratzen, Kanister, einfach alles.
Auch das ist nicht erlaubt. Aber wer Geld sparen will, nimmt das Risiko einer Polizeikontrolle genauso in Kauf wie die Enge im Matatu, meint sein Kollege Jennison Nyagi.
Wartest du an einer Kreuzung auf jeden Fall, bis die Ampel grün wird? In Kenia halten wir uns nicht immer an Vorschriften.
Das ist dann vielleicht genauso typisch wie das Platzmachen, selbst wenn eigentlich kein Platz mehr da ist.
Ein Thema, vier Facetten, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wer Lust auf mehr Echtzeit hat, von uns gibt es jede Menge weitere Ausgaben, finden sich, genau wie unsere Serien, in der DLF Audiothek App. Oder man hört uns live im Radio jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Martin Böttcher. Bis zum nächsten Mal.